Ich bin ja jetzt Ende 30.
Ja, du siehst aus. Eigentlich sogar schon mal nach 40. Und gestern beim Frühstück wurde mir plötzlich klar, dass die ganze Menschheit darauf wartet, dass ich die Welt rette. Ja, wirklich, nicht ich allein, wir wollen nicht unbescheiden sein, aber meine Generation, sagen wir mal, also all die Warmduscher, Turnbeutel, Vergesser und Ampelrandroller, die so in den 60er, 70er Jahren das Zwielicht der Welt erblickt haben, wir sollen jetzt die Welt retten. Du musst die Welt retten, sagte meine obere Brötchenhälfte gestern beim Frühstück. Ich meine, ich war ja vollkommen ahnungslos dabei, ihm eine zu schmieren, also die Brötchen meine ich. Da sah die Brötchenhälfte mir tief in die Augen und sprach, auf geht's, du musst die Welt retten. Also es war ein echter Schock, kann ich euch sagen. Ich ließ das seltsame Brötchen sofort auf den Teller fallen. Aua, sagte das Brötchen, was soll denn das? Ja, ganz meinerseits natürlich. Was soll denn der Quatsch? Brötchenhälften können nicht sprechen und ich kann die Welt nicht retten. Wieso denn nicht, fragte das Brötchen. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich anfange, meinem Brötchen zu erklären, dass es nicht sprechen kann? Nein, wieso du die Welt nicht retten kannst, sagte das Brötchen. Ach du liebe Güte, hier unten gerade ich. Ja, wer denn sonst, sagte das Brötchen. Hallo, ich gebe zu, da war ich doch, sogar ich, für einen kurzen Moment erstmal ein wenig sprachlos. Und das beriete Brötchen nutzte seine Chance und sprach gleich weiter. Schau doch mal, sagte es mit sanfter Stimme. Du bist jetzt Ende 30. Deine Eltern sind im Ruhestand. Deine Großeltern ruhen bereits in Frieden, dein Kind ist noch zu klein, wer bleibt da übrig? Genau, du natürlich. Moment mal, warf ich dazwischen. Ja, das mag ja alles sein. Aber ich meine, ich bin doch für so etwas überhaupt nicht ausgebildet. Ja? Ich bin nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin nicht beim Roten Kreuz. Ich bin ja noch nicht mal Bundestagsabgeordneter. Wie soll ich denn da die Welt retten? Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, sagte das Brötchen. Und das Leben ist kein Lunapark. Erich Kästner. Na, danke schön, bitteschön, sagte das Brötchen und gab sich ganz verständnisvoll. Ich weiß, es wird nicht leicht für dich. Du bist ihm einfach zu verwöhnt worden vom Leben. Einspruch, euer Ehren. Als Kleinkind hatte ich eine Milchallergie, später eine Hausstauballergie und einmal mit einem Kaugummi beinahe erstickt. Ich fang gleich an zu krümeln vor Mitleid, sprach da das unverschämte Brötchen. Aber hast du jemals Hunger leiden müssen? Hast du Nächte im Luftschutzbunker gezittert wie dein Vater? Hast du Jahre in einem sibirischen Gefangenenlager zugebracht wie dein Opa? Hast du die Trümmer des tausendjährigen Reiches zusammengefegt wie deine Oma? Nö, na und? Was kann ich denn dafür? Seit die Gnade der späten Geburt. Eine schwere Geburt übrigens, ja? Ich wog nämlich über 8 Pfund und kam mit den Füßen voran. Und die waren schon ganz blau, als die Ärzte endlich anfingen, an mir rumzuzerren. Und pappelapapp, sprach das Brötchen, dann gehen war der reinste Spaziergang. Als du 2 Jahre alt warst, bekamen deine Eltern Zentralheizung. Als du 5 warst, hat ihm dein nagelneues Reihenhaus umgezogen. Als du 8 warst, hatte sich dein Vater einen gehobenen Posten erarbeitet. Weiß der Bäcker, woher diese seltsame Semmel, dass er nicht wusste. Und die ganze Zeit gab's für dich nichts anderes als Friede, Freude, Eierkuchen, Mutterns wunderbare Bohnenbirnen und Speck. Und so oft zum Frühstück auf leckerem Brötchen warf ich ein. Du brauchst mir gar nicht zu drohen, sagte deine Mutter. Fakt ist doch, mal abgesehen von euren Kindern, ist keine andere Generation so behütet und unbeschwert aufgewachsen in diesem Land wie deine. Krieg, Hunger und Elend kennt ihr doch alle aus dem Fernsehen. Oder habt ihr euch gedacht, das geht jetzt immer so weiter, nicht wahr? Mit dem bundesdeutschen Rundum-Sorglos-Paket. Es geht ja runter wie Butter, sprach das Brötchen. Ist aber Diätmagazine, sagte ich. Ich muss auf meine Linie achten. Und ich kleisterte die Brötchenhälfte gestrichen voll. Doch es half alles nichts. Das Rundstück redete weiter. Und wenn du mir gleich noch so viel Honig um den Bart schmierst, ich bin noch nicht fertig, denn ab heute ist Schluss mit lustig. Euer ewiges Gejammer über Einschnitte beim Urlaubsgeld und Eigenbeteiligung beim Zahnersatz geht mir nämlich schon lange auf die Kruste. Bei Lachs- und Käsehäppchen mit einem kühlen Glas Champagner in der Hand lässt sich wohl trefflich formulieren über die Ungerechtigkeit der Welt. Nee, nee, mein Lieber, die fetten Zeiten sind vorbei. Nun bist du dran. Du musst die Welt retten. Ja, wie denn in Gottes Namen, wollte ich gerade sagen. Doch dann biss ich mir lieber auf die Zunge, packte die freche Brötchenhälfte und schlang sie ratzfatz hinunter. Ja, und damit war die Sache gegessen. Start. Ich hoffe, das war freundlich von mir. Ich habe mich in letzter Sekunde entschieden, sie doch nicht aufzusetzen. Die trage ich nämlich eigentlich nur privat auf der Bühne. Hat die gar nichts zu suchen. Ja? Nein, im Ernst, die Clownsnase habe ich eigentlich nicht dabei, um jetzt hier wenigstens einen Hauch unseres kölschen Karnevalsverbot durchzubringen. Ich habe nur gedacht, wenn die jetzt eben der kabarettistische Narr mich zwischendurch mal überkömmt, dann sollte das auch gleich wissen, ja, damit die eine Form des Vortrages von der anderen auch zu unterscheiden bleibt. Ihr kennt ja alle die Geschichte von dem Clown, der mit Pappnase auf die Bühne des Theaters stürzte. Ne? Und dann schrie er hier, Feuer, Feuer, rette sich, wer kann, nicht wahr? Und das Publikum lachte sich halt tot über den wunderbaren Witz und blieb sitzen, bis darauf auf einmal durch alle Ritzen hereinströmte. Rollen spielen wir immer, auch der seriöse Vortrag ist ja nur eine andere Form der Maskerade. Aber vielleicht hilft es uns ein wenig, wenn ihr jeweils wisst, mit welcher Maske ihr es bei mir soeben zu tun habt. Und darum habe ich dieses Ding hier eingepackt. Und darum gibt es bei mir an diesen Vormittagen ab jetzt nur noch Kabarett und symbolische Ansage. Und ich dachte, ich mache das mal so, ja, vielleicht nicht auf der Nase, sondern spricht man so durch die Nase, aber vielleicht so auf den Finger, ja, wenn ich dann so damit auf euch zeige, dann wisst ihr Bescheid. Und naja, gut, ich meine, ihr seht ja, drei Finger zeigen immer noch auf mich zurück. So gesehen ist die Sache dann auch in Not. Ich weiß ja nicht, wann euer Frühstücksbrötchen das letzte Mal mit euch gesprochen hat. Aber vielleicht kennt ihr auch solche Momente, in denen euch auf einmal sonnenklar war, nun bist du dran. Es wird Zeit, aufzustehen. Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Zeit, nicht länger zu schweigen und auszuharren, sondern mutig zu handeln. Wie gehen wir mit solchen Momenten um? Handeln wir todesmutig oder legen wir uns lebensmüde wieder hin? Gehen wir übermütig ans Werk? Zaudern wir wandelmütig oder bleiben wir abgeklärt gleichmütig? Du musst die Welt retten. Zwei Impulse möchte ich nennen, die mir an dieser etwas absurden Brötchengeschichte tatsächlich wichtig sind. Zum einen das Gespür für die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Und das zweite gleich hinterher, das stete Gefühl der Überforderung. Wenn ich mich den Problemen der großen und der ganz kleinen Welt um mich herum mal wirklich aussetze. Darf ich euch mal fragen, empfinden wir eigentlich diese Sehnsucht noch? Die Sehnsucht danach, dass diese Welt ganz anders aussehen könnte. Eine Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. In der die Reichen nicht auf Kosten der Armen leben. In der arbeitslose alleinerziehende Mütter aus unserer Nachbarschaft oder alte Menschen im Pflegeheim nicht von allen Bundgeistern verlassen sind. Empfinden wir diese Sehnsucht noch oder haben wir uns auch als Christen längst klammheimlich arrangiert mit den Verhältnissen, wie sie nun mal sind und halten das dann auch noch für ein Zeichen von Erwachsenwerden? Gibt es auch unter uns Christen das, was Albert Schweitzer einmal die resignierte Vernünftigkeit genannt hat? Was wir gewöhnlich als Reife an einem Menschen zu sehen bekommen, sagt Albert Schweitzer, ist eine resignierte Vernünftigkeit. Einer erwirbt sie sich nach dem Vorbild anderer, indem er Stück um Stück die Gedanken und Überzeugungen preisgibt, die ihm in seiner Jugend teuer waren. Er glaubte an den Sieg der Wahrheit. Jetzt nicht mehr. Er glaubte an das Gute, jetzt nicht mehr. Er eiferte für Gerechtigkeit, jetzt nicht mehr. Er vertraute in die Macht der Gütigkeit und der Friedfertigkeit, jetzt nicht mehr. Er konnte sich begeistern, jetzt nicht mehr. Um besser durch die Fairnisse und Stürme des Lebens zu schiffen, hatte er sein Boot erleichtert. Er warf Güter aus, die er für entbehrlich hielt, aber es war der Mundvorrat und der Wasservorrat, dessen er sich entledigte. Nun schifft er leichter dahin, aber als verschmachtender Mensch. Eine Pastorin erzählte mir, dass sie häufig in Schulen unterwegs ist und mit Schülern über die Frage spricht, wenn ihr die Welt verändern könntet, was würdet ihr tun? Am liebsten, sagte die Pastorin, spricht sie darüber mit jungen Leuten auf Hauptschule. Besonders wenn die aus den sogenannten sozial schwachen Verhältnissen kommen. Da hört sie häufig bewegende Geschichten und Träume, da sei noch ein Gespür für die Sehnsucht nach einer anderen Welt. Gymnasiasten, Oberschüler aus gutem Hause hingegen würden sich oft gelangweilt anschauen und sagen, Welt verändern? Wieso denn? Meine Welt ist eigentlich ganz okay. Kohle, Frauenparty gut, fatal, so what? Die Theologin Dorothee Sölle sprach einmal von der narkotisierten Gesellschaft. Die narkotisierte Gesellschaft. Und ihr Mann, Wilbert Stefanski, schrieb dazu, der Mut verliert seinen Boden, wo ein Mensch oder eine Gesellschaft apathisch wird. Also die Fähigkeit verliert, etwas zu lieben oder an etwas zu leiden. Leiden wir noch als Künstlerinnen und Künstler an der Sehnsucht nach einer anderen Welt? Fühlen wir uns als Christen noch persönlich angesprochen, wenn Jesus sagt, was ihr einem nach Liebe und Zuwendung Hungernden getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, ich leide noch an dieser Sehnsucht, sagen viele, und wenn ich es tue, macht es mich fast kaputt. Die Probleme, die Ungerechtigkeit, die Not, all das geht über mein Fassungsvermögen hinaus. Es überfordert mich. Als ich in Ruanda meinen Dokumentarfilm Der Mörder meiner Mutter gedreht habe, da überfiel mich genau dieses Gefühl. Da war ich überfordert. Von all dem Leid und der Dunkelheit, die der Völkermord von 1994 bei den Menschen dieses kleinen, vergessenen afrikanischen Landes hinterlassen hat. In ihrem Roman Die Bienenhüterin erzählt die Autorin Sue Monk Kidd von einer afroamerikanischen Frau namens May. Diese Frau hat eine emotionale Eigenschaft, die ihr das Leben schier unerträglich macht. May kann nicht trennen zwischen ihrem eigenen Schmerz und dem Schmerz der anderen. Sie erträgt es nicht, wenn sie erlebt, dass ein Lebewesen leidet. Wenn man in der Küche Kakerlaken sieht, holt sie nicht das Insektenspray, sondern eine Keksdose. Und dann legt sie eine Krümelspur von der Küche über die Veranda nach draußen. Und sie wartet so lange, bis alle Kakerlaken dieser Krümelspur hinaus ins Freie gefolgt sind. Als dann schließlich ein Freund der Familie ungerechtfertigt verhaftet wird und ins Gefängnis kommt, hält May es nicht mehr aus und nimmt sich das Leben. Das Leid der Welt ging über ihre Kräfte. Es hat sie überfordert. May konnte sich nicht abgrenzen von der Not um sie herum. Sie ist daran förmlich verbrannt. Das Burnout-Syndrom ist sicher nicht zufällig, gerade in den helfenden Berufen so verbreitet. In dem guten alten Musical Jesus Christ Superstar gibt es zwei Szenen, die mich immer noch sehr bewegen. Die eine, Jesus, der Wunderheiler, der Freund der Armen, hat bereits vielen Menschen geholfen. Nun steht er auf der Bühne und von allen Seiten kommen immer mehr Bettler, Aussätzige, klagende Mütter, weinende Kinder auf ihn zu. Sie umringen ihn, ziehen den Kreis enger, drohen ihn zu erdrücken. Ganz am Ende schreit Jesus markerschütternd auf, lass mich in Ruhe. Lass mich allein. Und er ergreift die Flucht. Die zweite Szene. Es ist Nacht. Jesus hat seinen Kopf zu Tode erschöpft in den Schoß von Maria Magdalena gelegt. Sie wiegt ihn sanft und singt. Let the world turn without you tonight. Heute Nacht soll die Welt sich einmal ohne dich drehen. Dieser Moment hat mich tief bewegt. Viele von uns rennen noch pausenlos und atemlos als Macher durch die Gegend. Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder, um die pflegebedürftige Großmutter, um die Zukunft der Firma, um unsere Mitarbeiter, um die wunden Stellen unserer Krankenhauspatienten. Ich habe Menschenrechtsaktivisten getroffen, die sich bis zur totalen Erschöpfung aufopfern im Kampf für soziale Randsiedler oder gegen die Todesstrafe. Und für sie alle singt Maria Magdalena Let the World Turn Without You Tonight. Jeden Tag die Welt retten, den Bedürftigen helfen, die Ungerechtigkeit anprangern, wenn das alles sogar Jesus schon mal zu viel wurde, dann sollte sich jeder von uns, jeder kleine möchte gern Jesus, erst recht so ab und an sagen lassen, heute Nacht dreht die Welt sich mal ohne dich weiter. Ruh dich mal aus, feier das Leben mal wieder, vielleicht mit einer Tango-Nacht. Die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross lag irgendwann auf ihrem eigenen Sterbebett. Vorher hat der Journalist Franz Alt sie besucht und er fragte sie, gnädige Frau, was würden Sie sagen, haben Sie in Ihrem Leben versäumt? Da sagte Elisabeth Kübler-Ross, ich würde sagen, ich habe zu viel gearbeitet und zu wenig gespielt und getanzt. So ein Satz, den ich nie vergessen werde. Ich habe zu viel gearbeitet und zu wenig gespielt und getanzt. Let the world turn without you tonight. Zwei Gefühle, zwei Herzenshaltungen habe ich versucht zu beschreiben. Beide, muss ich sagen, finde ich in meinem Leben wieder. Die Sehnsucht nach einer anderen Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit sich küssen und das Gefühl der Überforderung, wenn ich mich dem Leid der Welt wirklich aussetze. Wie werden wir damit fertig? Ich würde sagen, wir werden damit niemals fertig, aber wir werden ermutigt, damit anzufangen. Wir werden ermutigt, immer wieder anzufangen, die Arbeit der Liebe aufzunehmen in der Zuversicht, dass Gott einmal vollenden wird, was wir bruchstückhaft begonnen haben. Zumutungen sind euch im Programm dieser Tage für unsere beiden Vormittage versprochen worden. Ich möchte die beiden Zumutungen nennen, die mir für unsere Tagung und unser Leben am wichtigsten sind und auf die ich im weiteren Verlauf auch immer wieder zurückkommen werde. Was mir meiner Meinung nach als Künstler, Kinder Gottes und Mitmenschen in Sachen Mut dringend brauchen, ist neuer Mut zum Aufbruch. Und es ist der Mut zur Vorläufigkeit. Der Mut aufzubrechen und der Mut der Vorläufigkeit. Wir brauchen Mut zum Aufbruch, weil Jesus uns herausfordert, aufzubrechen. Jesus fordert uns heraus. Heraus aus vertrauten Denkmustern, heraus aus liebgewordenen Angewohnheiten, heraus aus kuscheligen Gemeinden, denen wir uns selbst genug sind und uns ungern von der bösen rauen Welt da draußen stören lassen. Wir haben es uns gut hier eingerichtet, hat Manfred Siebald mal gesungen. Doch Jesus nachzufolgen bedeutet, nicht zu Hause zu sein im falschen Leben. Wieder so eine Formulierung des Theologen Fulbert Stefensky, die mir sehr wichtig geworden ist. Jesus nachfolgen bedeutet, nicht zu Hause sein im falschen Leben. Vielleicht kennt ihr alle noch den berühmten frommen Satz, Jesus ist die Antwort. Ich möchte sagen, Jesus ist die Frage. Lässt du dich von mir noch herausfordern, aufzubrechen? Oder hast du dich so gut eingerichtet in deinem frommen Leben, dass du meine Frage gar nicht mehr hören kannst. Eins sage ich Ihnen. Es ist noch nicht aller Tage Abend und es gibt noch jede Menge zu tun. Vom Asphaltbauer bis zum Ziseleur, von der Arzthelferin bis zum Zweiradmechaniker. Sie glauben ja gar nicht, was man in dieser Republik so alles machen und werden könnte, wenn die anderen einen nur ließen, wie man wollte. Bauwerksabdichter, Bogenmacher oder Bergvermessungstechniker. Genauso wie Betonfertigteilbauer, Brillenoptikschleifer oder Bibliotheksinspektoranwärter. Brauer und Melzer werden gebraucht, Büchsenmacher und Binnenschiffer sowieso, Maler und Chemiegrafen ebenfalls, Diamantschleifer manchmal, Damenschneider immer. Dekorvorlagenhersteller und Destillateure, ja sogar der Drahtzieher ist eigentlich ein ganz ehrbarer Beruf. Wie der Drechsler, der Emailleschriftenmaler und der Estrichleger. Elfenbeinschnitzer finden die Elefanten ja nicht so gut. Aber Edelmetallprüfer macht Sinn, finden Sie nicht? Als Fachinformatiker entscheiden Sie ganz einfach zwischen Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Ja, so ändern sich die Zeiten. Ne? Gestern waren noch alle deutschen Jäger und Sammler, dann begann der Fortschritt. Heute ist der Neandertaler als Steuerzahler. Oder schuftet als Fahrzeugpolsterer, Fassadenmonteur oder Federmacher, als Feinsattler oder Florist, Fräser, Fleischer und Friseur, es gibt Flexographen, Fliesenplatten und Mosaikleger, Fernmeldeanlagen, Elektroniker und Gewand und Plastiker, Floristen, Gerber und Großbauer, Glasregler und Hafenschiffer, Gürtler und Metalldrucker, Pogler und Kartografen. Hut- und Mützenmacher braucht man schon für den Herbst. Kaffeeofen und Luftheizungsbauer für den Winter und den Hörgeräteakustiker für den Lebensabend. Im Frühling dann schon wieder den Landmaschinenmechaniker, im Sommer den Leichtflugzeugbauer und zwischendurch den Korbmacher, Kirschner und Manufakturporzellanmaler, den Leuchtröhren, Glasbläser nicht zu vergessen und den Lichtdruckretuscheur, den Mediendesigner wie den Mechatroniker, den Mikrotechnologen wie den Pharmakanten, den Polster- und Dekorationsnäher wie den Sattler. Manchmal braucht man sogar den Revolverdreher. Dann aber auch den Schuh- und Lederwagenschlepper, den Seiler, den Siebdrucker und den Stahlstichträger, Stereotypeur und Stempelmacher, Sticker, Stuckateur und Tankwart, den Wagner und den Wachszieher, den Zerspannungsmechaniker mit den Zupfinstrumentenmacher. Nur die 5 Millionen Arbeitslosen in diesem Lande, die brauchen anscheinend keiner, verstehen Sie das? Ich meine, bei so vielen interessanten und wichtigen Berufen, da müsste doch eigentlich für jede und jeden irgendwas dabei sein, finden Sie nicht? Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ja, wunderbar. Das Problem ist nur, nicht alles, was Recht ist, ist auch billig. Andererseits kommt uns ja das Unrecht der Massenarbeitslosigkeit nun auch schon lange teuer zu stehen. Aber da muss ich jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Ja? Da geraten wir jetzt in hochkomplexe volkswirtschaftliche Verstrickungen, von denen ich ja ehrlich gesagt keine blasse Ahnung habe. Nur da die meisten von uns ja mit Vorliebe lautstark über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben, schlage ich doch einfach mal vor, wir machen weiter wie bisher, wir lassen alles beim Alten und ergänzen Artikel 23 der Menschenrechte um einen ganz kurzen Passus, der die Welt mit einem Federstrich wieder in Ordnung bringt. Im Übrigen erklären wir, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied und wenn jeder nur an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Ne? So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Naja. Nachfolgen bedeutet nicht zu Hause sein im falschen Leben. In pietistischen Kreisen kann man schon mal eine Formulierung wie diese hören. Also ich stehe nun seit 20 Jahren in der Nachfolge Jesu. Ja, das verdient unseren Respekt. Aber ich möchte mir hier anmaßen, ganz leise zurückzufragen. Wir haben das längst gemerkt. 20 Jahre. Wäre es dann nicht an der Zeit für dich, allmählich loszugehen? Nachfolge Jesu, das klingt wie die Überschrift für ein ordentlich geregeltes Programm. Doch wenn es gilt, unsere Beziehung zu Gott in Jesus Christus zu beschreiben, dann bei solchen Substantivierungen immer eine gewisse Vorsicht. Kann es sein, dass wir aus einer sehr lebendigen Bewegung, aus einer sehr ungemütlichen Unruhe und einem sehr unterschiedlich verlaufenden Prozess, wie sie uns im Neuen Testament geschildert werden, dass wir daraus ein festgelegtes System gemacht haben? Eine Lehre, Methoden, Paragraphen, ein neues Gesetzbuch, das wir dann mit dem starren Substantiv Nachfolge betitelt haben. Das Substantiv Nachfolge kommt in der Bibel gar nicht vor. Jesus nachfolgen ist immer ein Verb, ein Tu-Wort. 73 Mal ist in den vier Evangelien davon die Rede, dass Menschen Jesus nachfolgen. Das griechische Wort für nachfolgen heißt apolutein und das bedeutet wörtlich hinter jemand hergehen. Wenn in den Evangelien davon erzählt wird, dass Jesus Menschen herausfordert, hinter ihm herzugehen, passiert da etwas sehr Lebendiges, da geraten Menschen in Bewegung. Sie brechen auf. Sie brechen mit Traditionen, sie vergessen Rechte und Pflichten, sie verlassen gesicherte Verhältnisse für eine reichlich ungewisse Zukunft in der Gemeinschaft mit diesem Jesus aus Nazareth. Jesus ist die Frage, habe ich behauptet. Ist die Kunst von Christen manchmal deshalb so langweilig harmonisch, weil wir es als Christen verlernt haben, Jesus als Herausforderung
Forderung und Frage wahrzunehmen. Sicher, auch das ist wahr. Das heilsame Vertrauen auf Gottes Liebe bietet auch Heimat, Geborgenheit, ein beschütztes Zuhause, einen festen Wurzelgrund von biblischen Traditionen und Menschen, die uns tragen und stark machen. Das andere aber, was den Glauben genauso unverzichtbar bestimmt, ist Aufbruch, Bewegung, Rastlosigkeit. Wer sich von Jesus herausfordern lässt, bricht auf und wird ein Heimatloser. Ihr müsst das mal nachlesen in Lukas 9, mit was für ungemütlichen Bildern Jesus das beschreibt. Wer sich von Jesus herausfordern lässt, wird ein Heimatloser. Ihr und ihm fehlt das warme Nest der Vögel oder die kuschelige Höhle der Füchse. Er schaut nicht zurück. Er wird abschiedslos bei Nacht und Nebel aufbrechen, getrieben von der Sehnsucht nach Gottes Verheißung einer anderen Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. Was ihn treibt, ist die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, wie Jesus es genannt hat. Für uns heutzutage klingt Reich immer so ein bisschen wie ein Kaiser Wilhelm. Ich möchte mal versuchen, das anders zu übersetzen. Ich würde sagen, was Jesus meint, ist Gottes Revolution der Liebe. Gottes Revolution der Liebe, die hier und heute beginnt, wo Menschen mit Jesus aufbrechen, immer dort, wo ihnen der Mut zu lieben geschenkt wird. Ein falsches Verständnis von Versöhnung macht uns faul. Aus der Versöhnung mit Gott herauszuleben bedeutet gerade nicht, sich auszusöhnen mit der Zerrissenheit der Welt. Es bedeutet, die Augen des Herzens geöffnet zu bekommen und empfindsam zu werden für das Land der Opfer, die Schreie der Unterdrückten, das apathische Schweigen der Resignierten, die Verletzlichkeit der Schöpfung, die stumpfe Liturgie der Überfütterten. Spiegelt unsere Kunst, dass Jesus die Frage ist und wir sie auch noch hören. Ist unsere Kunst nur versöhnlich oder ist sie auch parteilich, wie Jesus? Ergreift sie Partei für die Ausgehungerten in unserer Wohlstandsgesellschaft wie in der Armut der Zweidrittelwelt? Wer es riskiert, Jesus nachzufolgen, muss übrigens kein Glaubensheld sein. Er kann auch dabei stolpern und scheitern und wird dann doch neu von Jesus herausgefordert. Heraus aus dem wahrscheinlich gefährlichsten Gefühl, heraus aus dem Selbstmitleid, heraus aus der verzagten Resignation, so wie Petrus, der Jesus mal versprochen hatte, mein Leben würde ich für dich lassen. Und der Jesus, als es darauf ankam, dreimal verraten hat. Aber schließlich wird Petrus vom auferstandenen Christus wieder angesprochen, als sei es das erste Mal. Komm und folge mir nach. Johannes 21. Kapitel. Kaum sind wir heimisch an den Lebenskreise und traurig eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. So schön verquast, aber eben immer noch schön, hat Hermann Hesse das in seinem berühmten Gedicht Stufen mal geschrieben. Wir brauchen Mut zum Aufbruch, weil Jesus uns herausfordert. Wo fordert Jesus dich heute heraus? In deinem Leben? In deiner Kunst? In deiner Lebenskunst? Aus Kanada wird erzählt, wie einmal ein alter Indianer eine einsame Landstraße entlang ging. Ein Farmer kam in seinem Truck vorbei, hielt an und fragte den Alten, ob er ihn ein Stück mitnehmen soll. Der Indianer war in seinem ganzen Leben noch niemals in einem Auto gefahren. Aber er stieg ein und fuhr mit. Nach 20 Kilometern bat der Alte den Truckfahrer doch bitte mal kurz anzuhalten. Der Farmer hielt. Der alte Indianer stieg aus und setzte sich wortlos an den Straßenrand. Nach ein paar Minuten wurde der Farmer ein bisschen ungeduldig und sagte, verzeih mir lieber nicht, was genau machst du hier eigentlich? Da schaute ihn der alte Indianer an und sagte, ich warte darauf, dass meine Seele nachkommt. Ich empfinde es bei Vorträgen manchmal ähnlich, alles rauscht so schnell an uns vorbei, dass man sich eine Pause wünscht, damit die eigene Seele irgendwie nachkommen kann. Das würde ich mit euch an diesen zwei Vormittagen gerne mal ausprobieren. Und gönne uns zwischendurch einige Gedankenpausen am Straßenrand, wenn wir wollen, mit dem alten Indianer oder ohne. Zwei schweigende Minuten ohne Musik, wenn ihr mögt, aber mit euren eigenen Gedanken zu diesen Fragen. Wo fordert Jesus dich heute heraus, in deinem Leben, in deiner Kunst, in deiner Lebenskunst. 2 Minuten mit einer Pause.
Joschen Krüger, Visite von St. Piano, herzlichen Dank. Jesus fordert uns heraus, wenn wir mit Jesus aufbrechen, dann brauchen wir zweitens aber auch den Mut zur Vorläufigkeit. Zugegeben, wieder so ein komisches Substantiv, wie man mir noch davor gewarnt, das mache ich selber. Also machen wir gleich ein Tu-Wort draus. Wir brauchen den Mut, vorzulaufen, mutig nach vorn zu laufen, vorne wegzulaufen, gern auch mal waghalsig vorzupreschen, etwas Atemberaubendes zu wagen in unserer Kunst und in unserem kleinen Alltag. Ja, wir sollen mutig nach vorn laufen mit dem Wissen, dass alles, was wir tun, nur der Weisheit vorletzter Schluss ist, dass alles, was wir tun, nur vorläufig richtig ist. Diese doppelte Bedeutung ist mir wirklich wichtig. Wer mit Jesus aufbricht, braucht auch den Mut, sich selber und anderen die Vorläufigkeit der eigenen Taten und Erkenntnisse einzugestehen. Was wir aus Überzeugung und mit Glaubensmut tun können, steht unter dem Vorbehalt des Gebetes, dass wir von Jesus lernen können. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In dieser Spannung, muss ich sagen, empfinde ich mein Leben. Gott schickt uns für unsere Lebensentscheidungen nicht immer seinen geklärten Willen per Post ins Haus. Darauf zu warten, kann auch zur faulen Ausrede für unsere Feigheit werden. Ich muss, ich will und ich kann mutig handeln nach bestem Wissen und Gewissen, doch ich möchte dabei vorläufig bleiben. Das heißt, ich möchte unterwegs korrigierbar und kritikfähig bleiben von Gott und von Gottes Menschen. Und ich möchte nicht zu schnell für meine Entscheidung und Erkenntnisse in Anspruch nehmen zu sagen, also der Herr hat mir ja heute wieder dieses und jenes gezeigt. Ne? Menschen, die sowas sagen, kann man ganz schlecht diskutieren. Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber erbaut, schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 8. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Früher in den blühenden Jahren meiner Jugend war ich häufig auf frommen Festivals. Dort gab es immer so kleine Crashkurse für zentrale Glaubensfragen. Und immer war auch ein Seminar dabei zur Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? Kennt ihr das? Diese kleinen Kurse so in anderthalb Stunden? Gibt immer so ein Merkblatt am Ende. Ist ja auch schön, wir brauchen ja mal was Griffiges in der Hand. Muss ja nicht immer so verquast sein. Aber das berühmteste Bild dabei war stets die Suche nach der offenen und der geschlossenen Tür. Soll ich diesen Job ergreifen, das Medizinstudium machen, Performance-Künstler werden oder sonst was und was meint Gott dazu? Die Antwort, wenn die Tür sich öffnet, will Gott, dass du hindurchgehst. Wenn sie zubleibt, dann eben nicht. Klingt sehr plausibel eigentlich, oder? Ich möchte mal zurückfragen. Machen wir dann vielleicht manchmal vor der geschlossenen Tür zu schnell kehrt? Könnte es nicht sein, dass Gott will, dass wir bei den Nachbarn klingeln und fragen, wann hinter der geschlossenen Tür wieder jemand zu Hause ist? Könnte es nicht sein, dass es sogar Türen gibt, die wir guten Mutes eintreten müssen? Haben wir vielleicht den kleinen geöffneten Spalt der Tür übersehen, durch den unser Fuß gerade soeben noch hineinpasst? Ihr Lieben, es ist keine Schande, vor einer geschlossenen Tür aufzugehen. Ist es nicht. Jeder von uns ist auch mal ein Feigling. Schwierig wird es erst, wenn ich meine eigene Feigheit mit Gottes angeblichem Willen zu rechtfertigen versuche. Wir brauchen den Mut zur Vorläufigkeit, dass wir mutig vorlaufen und handeln und nicht vor der Zeit aufgeben, im Vertrauen darauf, dass Gott aus unseren halben Sachen etwas Ganzes machen kann. Darum möchte ich euch drittens wieder mit einem schönen Wort von Fulbert Stefanski Mut zur Halbheit machen. Das ist ja nun ein ganz gefährliches Wort. Und ein riesiges Missverständnis möchte ich sofort vermeiden helfen. Ich meine hier nicht unter uns Künstlern den Gleichmut der halben Sachen. Ich meine auch nicht den Übermut, der uns manchmal allzu schnell zufrieden sein lässt mit vielleicht genau betrachtet doch noch recht mittelmäßigen künstlerischen Arbeiten. Gerade Künstlerinnen und Künstler, die häufig in christlichen Kreisen auftreten, stehen da vielleicht manches Mal in der Gefahr, sich was vorzumachen. Das fromme Publikum, sei versichert, ist nämlich immer noch überaus dankbar. Und es verhöhnt uns häufig mit donnerndem Applaus, künstlerisch vielleicht immer noch recht bescheidene Darbietungen. Auch da wünsche ich mir ganz selbstkritisch unter uns frommen Artisten oft etwas mehr Mut zur Vorläufigkeit. Der sich selber offen eingesteht, und ja, das war ja vorläufig schon ganz okay. Aber dass da noch reichlich Luft drin ist, besser zu machen. Nicht den Gleichmut der Mittelmäßigkeit. Ich meine den Mut zur Halbheit. Was ist damit gemeint? Wer sich noch berühren lässt von Not und Unrecht in dieser Welt, der braucht die Demut zur Halbheit, um nicht an permanenter Selbstüberforderung zu verzweifeln. Wer sich von Jesus neu herausfordern lässt, an seinem Reich der Liebe mitzubauen, der braucht den Mut zur Halbheit, um vor der riesigen Aufgabe nicht zu kapitulieren, sondern aus dem Berg der Verzweiflung Steine der Hoffnung zu brechen. Wie Martin Luther King es mal formuliert hat. Oder nehmen wir noch mal ein ganz kleines Beispiel aus unserem aller ganz banalen Alltag. Wer in Eile ist und dann doch der alten Dame erst noch über die Straße hilft, der muss sich nicht hinterher den Puls fühlen, ob seine inneren Motive für diese gute Tat auch wahrhaft lauter, rein und selbstlos waren. Fulbert Stefanski schreibt dazu, sei doch einfach mal dankbar für geglückte Halbheit. Es gibt Ganzheitszwänge, die unsere Handlungen lähmen und uns entmutigen. Es ist besser, den einen kleinen ersten Schritt einfach mal zu tun, als
als auf den großen Wurf zur Rettung der Welt und die Reinheit der eigenen Motive zu warten. Es gibt einen Mut zur Halbheit, der an unserer Ganzheit arbeitet, schreibt Stefensky in seinem wunderbaren neuen Buch Schwarzbrot Spiritualität. Ja, das passt auch zu dem Mann. Wunderbar, Schwarzbrot Spiritualität. Wer von euch als pietistisch evangelikaler Christ aufgewachsen ist und so Probleme hat in seiner stillen Zeit? Ich erkläre das jetzt mal nicht, wir werden mal besser darüber sprechen. Ne? Das ist so morgens immer eine halbe Stunde Bibel lesen, damit man auch gut durch den Tag kommt. Wer damit so seine Probleme hat, der lese mal, was Bruder Stefensky über geistliche Übung schreibt, und ihr werdet wieder anfangen, stille Zeit zu machen. Nur anders, ganz anders. Das nur zwischendurch. Wir brauchen den Mut zur Vorläufigkeit, dass wir mutig vorlaufen und handeln, habe ich euch schon erzählt. Ich bin auf der falschen Seite. Ich wollte euch doch etwas zitieren von Fulbert Stefensky. Wir sind geneigt, schreibt Stefensky, alles an uns selber zu messen. Ein Erbarmen ist gut, weil wir gut sind. Die Güte ist gut, weil wir gut sind. Es geht auch andersherum. Unser Herz wird rein und es lernt die Güte durch unsere Taten der Güte. Also wenn auch eine großherzige Tat aus einem kleinen, verängstigten, eitlen und auf sich selber schielenden Herzen kommt, bildet diese Tat das Herz. Die Opfer, derer wir uns erbarmt haben, reinigen und bilden unsere Herzen. Wir werden zu einer skurrilen Figur, wenn wir auf unser eigenes barmherziges Herz warten, ehe wir barmherzig zu Menschen sind. Es gibt einen Mut zur Halbheit, der an unserer Ganzheit arbeitet. Diesen doppelten Mut erhoffe ich für uns. Den Mut, mit Jesus immer wieder neu aufzubrechen. Und den Mut der unbelenkten, stolpernden, ganz unperfekten und vorläufigen ersten Schritte auf einem Weg, der erst beim Gehen entsteht. Ich möchte euch und mir in diesen Tagen diesen Mut zum Aufbruch machen und wünsche mir selber dafür auch noch weiterhin viel Mut zur geglückten Halbheit und Vorläufigkeit. An dieser Wegmarke unserer kleinen gedanklichen Pilgerreise sollen Zeilen eines Mannes stehen, den wir alle noch sehr vermisst werden. Für mich gehört er im rückwärts wie vorwärts gewandten Sinne des Wortes zu den großen Vorläufern des christlichen Glaubens in der Welt. Johannes Rau ist Ende Januar nach langer schwerer Krankheit gestorben. Auf dem Kirchentag 2005 in Hannover beendete Johannes Rau seine Bibelarbeit über 5. Mose 6 mit diesen Worten. Wenn meine Kinder mich fragen, wie ich die dürren, manchmal verzweifelten Tage und Wochen meines Lebens gemeistert habe, aber auch, was die wunderbaren Erlebnisse und Erfahrungen waren und sind, dann bin ich ihnen eine Antwort schuldig. Wenn Menschen meiner Generation mich fragen, was sie denn weitergeben sollten, dann sage ich ihnen dies. Sagt euren Kindern, dass euer Leben verdankt ist dem Lebenswillen Gottes. Sagt ihnen, dass euer Mut geliehen war von der Zuversicht Gottes. Sagt ihnen, dass eure Verzweiflung geborgen war in der Gegenwart des Schöpfers. Sagt ihnen, dass wir auf den Schultern unserer Mütter und Väter stehen. Sagt ihnen, dass ohne Kenntnis unserer Geschichte und unserer Tradition eine menschliche Zukunft nicht gebaut werden kann. Sagt ihnen, dass wir ohne innere Heimat keine Reisen unternehmen können, denn wer nirgendwo zu Hause ist, der kann auch keine Nachbarn haben. Und sagt ihnen zu guter Letzt, dass die stete Bereitschaft zum Aufbruch die einzige Form ist, die unsere Existenz zwischen Leben hier und dem Leben dort wirklich ernst nimmt. Ich gönne uns hier noch einmal eine Gedankenpause am Wegesrand. Stete Bereitschaft zum Aufbruch, sehe ich das genauso wie Johannes Rau. Was hindert mich eigentlich daran? Und die zweite Frage, wo leide ich unter dem Zwang zur Ganzheit würde mir diesen Mut der Halbheit mal wünschen. 2 Minuten Pause am besten mit ein bisschen frischer Luft, oder? Du musst noch ein paar Fenster lieber aufdrehen.
Gemacht aus Bauern- und Beamtenschwäche kam ich in diese Welt hinein. Mal dunkler Kern, mal reine Oberfläche. Ich habe Angst und muss doch mutig sein. Ich habe Angst und muss doch mutig sein. Es ist sehr viel zu lernen in unserer kurzen Zeit. Das Böse zu entfernen, das Gute einzupflanzen. In Herz und Hirn und Seele, im Kleinen wie im Ganzen, dass ich die Furcht von dannen stehle, dass ich die Furcht von dannen stehle. Jetzt um mich her die Weißen und die Roten, mal Friedenslied, mal Folterpein, die Pastorale und die Todesboten. Ich habe Angst und muss doch auch mutig sein. Ich habe Angst und muss doch auch mutig sein. Was kann ich euch schon sagen in dieser späten Stund? Vom Hoffen und vom Wagen, ihr seid vom gleichen Baum und ich nicht ohne Fehl. So leben wir den Traum, dass ich die Furcht von dannen stehle. Dass ich die Furcht von dannen stehle. So lasst uns denn das Lied zu Ende singen, zusammen und allein. Von Tag zu Tag den Widerspruch vollbringen. Wir haben Angst und müssen mutig sein. Wir haben Angst und müssen mutig sein.
Dies 30 Jahre alte Stück habe ich euch mal ganz bewusst von CD vorgespielt, damit wir seine Stimme nochmal hören. Hans-Dieter Hüsch, der große alte Mann des literarischen Kabaretts, ist am 6. Dezember 2005 im Alter von 80 Jahren gestorben. Ihr merkt, heute ist es auch ein Tag des Gedenkens. Mehr noch als Johannes Rau gehörte Hüsch für mich persönlich zu den ganz prägenden Vorläufern und Vorbildern meines eigenen Glaubens. Hüsch war Gottes alter Clown, dein leicht verbogenen Heiligenschein, ein Seelsorger und Prophet für viele, auch außerhalb der Kirche. Weil er trösten und ermutigen konnte. Ermutigen zu Liebe und Freiheit. Zwei zentrale Wesenszüge des christlichen Glaubens, obwohl Hüsch wohl nicht Freiheit gesagt hätte, sondern heitere Gelassenheit. Ich wollte die Heiterkeit, die aus dem Wissen kommt, dass wir alle auf der Durchreise sind, hat er dazu mal gesagt. Mein Volkslied heißt das Stück, das wir eben von ihm gehört haben. So lasst uns denn das Lied zu Ende singen, zusammen und allein. Von Tag zu Tag den Widerspruch vollbringen. Wir haben Angst und müssen mutig sein. Ich muss sagen, ich fühle mich da sehr aufgehoben und verstanden in diesem Lied. Wie oft habe ich diese Verse schon vor mich hingesungen, auf dem Weg zum Examen an der Uni, vor dem Interview, wo ich wusste, dass ich gleich einem Mörder gegenübertrete. Immer da sind mir diese Zeilen durch den Kopf gegangen. Angst kennen wir. Die Angst müssen wir nie machen. Sie ist ein treuer Begleiter unseres Lebens. Die Angst kommt von allein. Der Mut kommt ja nun meistens nicht von allein. Mut müssen wir uns erst machen. Oder vielleicht besser machen lassen. Mut und Angst sind Gegensätze, aber sie sind auch Geschwister oder wie ein trautes, altes Ehepaar. Sie kommen ohne den anderen überhaupt nie aus. Angst. Dann hört man auf das lateinische Wort angustia, die Enge. Und das Wort angor, würgen. Das sind doch vertraute Bilder, oder? Im Würgegriff der Angst zu leben. Angst schnürt mir die Kehle zu. Angst engt ein. Oft übrigens engt sie ja nicht nur mich selber ein. Begrenz mich nicht mit deiner Angst. Eine Liedzeile von Clemens Bückinger. Begrenz mich nicht mit deiner Angst. Viele von euch kennen aus der christlichen Gemeinde den Ausdruck der schwachen Ruder. Ne? Auf den man Rücksicht nehmen soll. Römer 14, Vers 1 und 2.
starke Bruder ganz schön mächtig.
Man soll auf ihn Rücksicht nehmen. Immer Rücksicht nehmen. Wie viel Macht gestehen wir der Angst eines anderen zu? Begrenze mich nicht mit deiner Angst. Macht der Mut denn dann frei? Frei von Angst? Ist Mut vielleicht die große Entgrenzung aus der Enge der Angst in die Weite der Freiheit? Mit dem guten Mut der Vorläufigkeit möchte ich euch mal weiter an diese großen Gefühle oder Herzenshaltung heranführen, wie ich das sehe. Mal sehen, wo uns das hinführt. Mut, das Wort kommt von dem uralten Mut. Ich weiß nicht, wie die Westgermanen das ausgesprochen haben, aber so wird es uns erzählt. Und das bedeutet ursprünglich das menschliche Innere als Sinn des Fühlens, Denkens, Begehrens, Strebens überhaupt. Die Bedeutung klingt auch nach in unserem Wort Gemüt. Im ostgermanischen Sprachraum hieß das Wort so viel wie wild, aufgeregt, zornig. Dabei muss ich denken an den heiligen Zorn der mutigen Propheten des Alten Testamentes, die ihre aufrüttelnden Mahnworte einer apathisch und gleichmütig gewordenen frommen Gesellschaft entgegenschleuderten, ohne Rücksicht auf Verluste von Ansehen oder Gesundheit. Geh mir weg mit dem Geplärr deiner Lieder, brüllte der Prophet Amos, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach, Amos 5,23. Der heilige Zorn. Man kann den Mut allerdings auch wesentlich cooler betrachten. Wie der griechische Philosoph Aristoteles zum Beispiel. In seiner berühmten Tugendlehre taucht der Mut als Tapferkeit auf. Drei Dinge braucht der Mensch. Feuer, Pfeife, Standards, kennen wir noch, oder? Kennt ihr die Werbung noch? Also Aristoteles war der Meinung, auf dem Weg zu einem gelingenden Leben braucht der Mensch Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit. Und alle drei werden vereinigt unter dem Band der vierten Tugend, der Gerechtigkeit. Die christliche Ethik hat diese Tugenden übernommen und dann noch Glaube, Hoffnung und Liebe oben drauf getan. Auf gute Weise tapfer zu sein, bedeutet für Aristoteles, die für jeden Einzelnen jeweils angemessene goldene Mitte zu finden, zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Ich finde das bestechend. In der gedanklichen Klarheit muss ich sagen, wahrscheinlich hätte Aristoteles den Propheten Amos bei aller tollkühnen Tapferkeit zu etwas mehr Mäßigung und Besonnenheit geraten. Ist Mutlosigkeit eigentlich das gleiche wie Angst? Und was ist mit dem schönen alten lutherdeutschen Wort Verzagtheit? Sei stark und mutig, sagt Gott zu Josua, dem frisch gekürten Mose-Nachfolger und Anführer des Volkes Israel auf dem Weg ins gelobte Land. Sei stark und mutig. Luther übersetzt das so. Sei getrost und unverzagt. Entstehen Stärke und Mut also vielleicht aus einem getrösteten Herzen? Und wie trostlos ist unsere Lage eigentlich, wenn der Mut uns verlässt? Das kommt vor. Meine Damen und Herren, das kommt vor, dass man die Hände in den Schoß legen möchte und sagt, ich mag nicht mehr. Macht schon mal ohne mich weiter. Danke, Pause bis halb sieben. Das kommt vor, dass man die Beine hochlegen möchte und sagt, vielen Dank, bis hierher hat mich Gott gebracht. Bis hierher und nicht weiter, bitteschön. Das kommt übrigens nie gerufen. Dem einen passiert es am helllichen Tag im Büro, dem anderen beim Ausräumen des Geschirrspülers, dem nächsten beim Rasenmähen. Es soll schon vor dem Frühstück vorgekommen sein oder nach dem Lottozahlen. Ja, es kommt, wie es kommt. Und dann geht es einem so, dass man sagt, merci vielmals, ich passe ton perdu und bienvenue und au revoir im nächsten Jahr. Seht mal zu und bleibt gesund und lasst mich mal hübsch in Frieden für ein Weilchen. Das ist wie ein Herzbluterguss. Das kann Sekunden dauern, Stunden, Tage. Wenn es schlimm kommt, dauert es Wochen. Da hilft keine Frustprophylaxe. Da braucht man Lustveränderung und viel Vitamine. Und denkt an Frischzellenkur, Diätmargarine. Und fragt sich nach sowas. Und kommt schon, geht schon und kriegt doch den Hintern nicht mehr hoch und keinen Nagel mehr in die Wand. Das kommt vor. Dass man urplötzlich unter heiterem Himmel am Strand von Fuerteventura erkennt, wie leicht es ist, schwermütig. Und wie schwer, mutig zu sein. Da heißt es dann, geh aus, mein Herz, und frage Freud. und man hat auch kein bisschen Lust zu lesen oder Fernsehen oder schöne Mädchen anzuschauen. Da möchte man verreisen, ohne aus dem Haus zu gehen. Und man würde ja aus der Haut fahren, wenn man nur wüsste, wohin. Keiner ist schuld. Keiner kann was dafür. Oder könnt was dagegen tun. Könnt ihr auf den Kopf stellen und die Ohren anlegen. Hilft ihnen gar nichts. Oder vielleicht doch, da streiten die Gelehrten noch. Jedenfalls, da muss man durch, obwohl man gar nicht weiter will. Da fallen einem dann so Sätze ein, wie der von Tucholsky, der da sagte, wenn ich jetzt gehen müsste, würde ich sagen, wie? Das war alles. Und ich habe es nicht so richtig verstanden. Und es war ein bisschen lauter. Weil man ja wurde nur sagen, Ruhe will und dann passt er. Obwohl zu viel Ruhe ist auch wieder nicht gut, weil dann poltern lauter Geister durchs Hirn und pochen die Gedanken in den Schläfen, dass man auf ganz komische Gedanken kommt. Und ich weiß, wie man damit umgehen soll. Umgehen kann man es nicht. Das kommt vor. Seien die Welt und das Leben, die Familie und der Garten plötzlich nichts mehr angeht. Wie man sowas angeht. Sich gehen lassen oder wegfahren, mal wieder ausgehen, bevor man eingeht, was weiß ich, gebe ich ja im Grunde auch nichts an, wie Sie mit sowas umgehen. Ich weiß nur eins. Und das sei hier noch nachgetragen. So ab und an kommt sowas vor. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Schönen Dank für diesen kräftigen Schluck aus der Pulle an frischem Mut, Carsten Nuss. Mutlosigkeit und Schwermut, Tapferkeit, Tollkühnheit, heiliger Zorn, Feigheit, Verzagtheit, Angst und Mut, die Worte purzeln durcheinander und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde, alle diese Begriffe lösen irgendwie Bilder aus, Empfindungen, Fragen. Und es stiftet einiges an Verwirrung, wenn man sich dem aussetzt. Aber vielleicht kommt ja auch was Heilsames in Bewegung, wenn ich mir die eigene Verzagtheit und Mutlosigkeit auch einfach mal eingestehe. Vielleicht ist schon das Mut zum Aufbruch. Sich selber und oft noch hilfreicher einem anderen zu sagen, wie es ist. Dicit quod res est, hat Martin Luther mal im schönsten Latein formuliert, ein Christ sagt, was Sache ist. Kann es sein, dass wir einander zu häufig sagen, wie wir es gerne hätten und zu selten, wie es wirklich bei uns ist? Künstler sind Exhibitionisten. Sie bringen zum Ausdruck. Sie stellen etwas dar. Sie machen anderen etwas vor. Machen wir auch uns selber etwas vor? Was meine Frau Annegret und ich gerade bei unseren Rattagungen immer so sehr genießen, ist dieser relativ geschützte Raum, der uns Mut machen kann, einander mal etwas weniger vorzumachen, sondern den Versuch zu wagen, zu sagen, was Sache ist. Das ist manchmal ziemlich anstrengend und sehr häufig riskant, aber mindestens ebenso häufig sehr hilfreich. Auch dazu wünsche ich uns für diese Tagung noch weiter den Mut der kleinen Trippelschritte zur geglückten Halbheit. Gedankenstrich. Ich bleibe noch ein wenig beim Thema Angst und Mut. André Heller singt in seinem Angstlied: Es gibt eine Angst, die macht klein, die macht einen krank und allein. Und es gibt eine Angst, die macht klug, mutiger, freier von Selbstbetrug. Die zwei Zeilen fand ich so toll, dass ich da morgen noch einiges drüber erzählen werde. Aber für jetzt möchte ich nur sagen, ich finde das eine schöne Unterscheidung von, sagen wir, schädlicher und hilfreicher Angst. Wir sind ja manchmal in der Gefahr, die arme Angst so richtig schlecht zu machen. Ne? Wir wollen sie ja immer gerne mutig loswerden. Wir vergessen dabei die guten Seiten der Angst. Mut und Angst sind Gegensätze, aber sie sind auch wie ein altes Ehepaar. Sie kommen wohl den anderen gar nicht aus, habe ich vorhin schon mal behauptet. Ich habe mal meinen Freund Michael dazu befragt. Dr. Michael Simons ist Kinderpsychologe am Uniklinikum Aachen. Ich hoffe, dass ich seine klugen psychologischen Anmerkungen hier halbwegs richtig wiedergebe. Der Satz, hab keine Angst, ist psychologisch betrachtet wenig hilfreich, sondern lebensgefährlich. Denn Angst ist erstmal ein Überlebensvorteil für den Menschen. Ohne Angst wäre die Menschheit längst ausgestorben. Es macht nämlich schon in der Steinzeit durchaus Sinn, wild gewordene Säbelzahntiger zu fürchten. Besonders, wenn man selber nur mit einer pisseligen Holzkeule bewaffnet ist. Angst mahnt zur Vorsicht vor unbedachten Handlungen. Angst kann uns davor bewahren, uns übermütig und waghalsig etwas vorzumachen. Angst kann uns vor Selbstüberschätzung schützen und das ist gut so. Angst ist ein Signal für Gefahr. Eine innere Warnlampe geht unwillkürlich an und zwar schneller als wir denken können. Feuer, Vorsicht, heiß, nicht zu nah rangehen, könnte wehtun. Allerdings beweist das Gefühl der Angst noch nicht, ob es sich bei der drohenden Gefahr um eine tatsächliche Bedrohung handelt oder nur um eine eingebildete Bedrohung. Es gibt Menschen, die können anderen nicht die Hand geben, weil sie riesige Angst haben, sich mit irgendwelchen bösartigen Keimen zu infizieren. Andere spüren das Gefühl der Angst, wenn sie einen großen Platz vor sich sehen. Das Gefühl der Angst ist noch kein Beweis für eine tatsächliche Bedrohung. Angst kann also auch chronisch werden. Dann nennt man das eine Angststörung. Und zwar dann, wenn die Angst so groß wird, dass Menschen jeder nur denkbaren Gefahr immerzu ausweichen wollen. Die Straße ist leer, aber man überfährt sie nicht. Es könnte mir auch plötzlich ein Auto mit 200 Sachen kommen und mich über den Haufen fahren. Auf der Autobahn eine durchaus sinnvolle Angst. Im größeren Wohnviertel bei uns um die Ecke vielleicht ein wenig übertrieben. Angstpatienten, so habe ich von Michael gelernt, Angstpatienten wollten am liebsten 100%ige Sicherheit. In der Therapie sollen sie erproben, die Unsicherheit auszuhalten. Sie sollen den Mut als jene Fähigkeit einüben, durch die Angst hindurchzugehen. Wir haben Angst und müssen mutig sein, hat Hans-Dieter Hüsch gesungen. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Punkt. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Wie schön. Wir haben Angst, doch wir können mutig sein, wenn wir auf Jesus vertrauen, der die Welt überwunden hat. Aber seid getrost, übersetzt Luther die Stelle. Und ich möchte mal persönlich werden. Wie tröstlich und ermutigend ist dieser Zuspruch Jesu für dich? Sagst du immer und aus vollem Herzen, ja, Amen, so ist es. Mein Vertrauen auf Jesus schenkt mir an jedem Tag den Mut, durch meine Angst zu gehen. Oder sagst du, ja, naja, nicht immer, aber immer öfter. Oder sagst du, ja, das wäre schön. Allein, der Mut ist wie ein Regenschirm. Wenn man ihn am dringendsten braucht, fehlt er einem. So hat es der französische Schauspieler Fernandel einmal formuliert. Berühmt geworden ist eine unnachahmliche Darstellung des Don Camillo. Der Mut ist wie ein Regenschirm. Wenn man ihn am dringendsten braucht, fehlt er einem. Ich finde ja, es gibt hier keine richtigen oder falschen Antworten. Es ist bewegend und beeindruckend, wenn ein Mensch ehrlich von sich sagen kann, im Vertrauen auf Jesus gehe ich jeden Tag getröstet und mutig durchs Leben. Ich finde es genauso bewegend und beeindruckend, wenn ein Mensch sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So wie der Vater des schwerkranken Kindes, von dem Markus Evangelium Kapitel 9 erzählt wird. Dieser Vater, der sich an Jesus wendet und sagt, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mut zum Aufbruch habe ich uns gewünscht, weil Jesus uns herausfordert. Vielleicht beginnt dieser Aufbruch immer neu und immer dort, wo wir den Sprung in den Glauben wagen, wo wir das Wagnis eingehen, zu vertrauen. Dass es wirklich so ist, dass nichts zwischen Himmel und Erde uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8. Darf ich uns auch für diesen Sprung ins Vertrauen den Mut zur beglückten Halbheit wünschen? Oder gibt es hier nur ganze Sachen? Kennen nicht viele der gestandenen Christenmenschen unter uns noch die alten frommen Aufkleber wie diesen? Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und die entsprechenden Bibelzitate natürlich gleich dazu. Andererseits klingt mir noch der Schrei dieses Vaters in den Ohren. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mit dem Mut der Verzweiflung sagt er Jesus, was Sache ist. Besteht seine Zerrissenheit und Halbheit offen ein. Und wird gerade darin für mich zu einem Vorläufer des Glaubens, wie ihm heute sehr viele Zeitgenossen gegenüberstehen. Es gibt Menschen, die gern glauben würden, aber nicht glauben können. Und es ist ein besonderes Geschenk und ein großer Schritt, wenn solche Menschen den Mut finden, überhaupt zu beten, ich glaube nur mit halbem Herzen. Hilf du der anderen Hälfte auf die Sprünge. Hilf meinem Unglauben. Kann es sein, dass unter uns Christen die verbreiteten Zwänge zur inneren Ganzheit manchen suchenden Zeitgenossen den Weg in die Kirche und zu Gott auch unnötig schwer machen. Es gibt Menschen, die sich in unsere Gottesdienste verirren und die mit Bekehrung und Entscheidung für Jesus vielleicht noch überhaupt nichts anfangen können und wollen. Vielleicht wollen sie nur aus einem ganz unbestimmten Gefühl heraus, dass einer von uns für seine kranke Mutter betet. Vielleicht wollen sie nur dabei sein, wenn der Pfarrer den Segen spricht. Sind uns diese Menschen mit ihrem Mut zur Halbheit ganz willkommen? Sehen wir in ihnen von Gott umfassend geliebte Menschen? Oder sehen wir sie als Menschen, die wir nur halb akzeptieren können, weil ihnen ja das in unseren Augen Entscheidende noch fehlt? brauchen wir als Christen vielleicht mehr Mut zur Halbheit und Vorläufigkeit, was unsere persönlichen Erwartungen an den Glauben anderer betrifft, im geduldigen Vertrauen darauf, dass Gottes Geist an unserer und ihrer Ganzheit arbeiten wird. Ich gönne uns nochmal eine Pause mit frischer Luft. Zeit für Gedanken und dann hören wir von dir, Philipp Telemann, aus der Arm-Trio-Sonate das Marco und das Allegro.
Thank you.
Bühne. Jonathan Eilert Flöte, Thomas Eilert Piano. Herzlichen Dank. Mit dem kleinen Telemann im Ohr. In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes. Ich habe die Angst überwunden, hat Jesus ja nicht gesagt. Er sagt, ich habe die Welt überwunden. Wenn dieser Zuspruch Jesu uns Mut machen soll, lohnt es sich ja vielleicht noch ein bisschen näher nachzufragen, was damit eigentlich gemeint sein könnte. Spannend finde ich ja zunächst, dass Jesus die Spannung unseres Lebens in dieser Welt nicht auflöst. In der Welt habt ihr Angst, Punkt, so ist es. Solange wir in dieser Welt unterwegs sind, gehört die Angst zu unserem Leben. Doch wir können guten Mutes und getroster Zuversicht durch unsere Angst gehen, weil Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, ein geheimnisvoller Satz. Ne? Wie sollen wir uns das vorstellen? Jesus macht nicht mehr mit, lautet der tolle Titel einer Kurzgeschichte von Wolfgang Borchert. Super Titel, finde ich. Jesus macht nicht mehr mit. Ist jetzt völlig wurscht, worum es in dieser Geschichte geht. Ich finde den Titel so toll. Jesus hält sich nicht mehr an die Spielregeln dieser Welt. Er ist ihnen nicht mehr unterworfen. Er hat sie überwunden. Die Grundregel dieser Welt lautet so: Mit dem Tag deiner Geburt gehst du auf deinen Tod zu. Die Reihenfolge ist klar. Wir kommen ins Leben und gehen in den Tod. Jesus aber ging in den Tod und wurde von Gott auferweckt zum neuen Leben. Dieses neue Leben ist nicht mehr von dieser Welt. Es ist nicht mehr durch den Tod begrenzt. Und Gott zieht uns in Jesus Christus mit hinein in dieses neue Leben, das hier und heute schon beginnt. In der Welt, aber eben nicht mehr ganz von dieser Welt. Wenn die Grundregel dieser Welt über den Haufen geworfen wird, wenn der Tod nicht mehr das letzte Wort hat in unserem Leben, dann könnte ich ja gelassener, heiterer und freier werden gegenüber dieser Welt, die sich und ihre Regeln immer so furchtbar wichtig nimmt und alle Menschen ihren Maßstäben entsprechend in Gewinner und Verlierer aufteilt. Wenn der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, dann kommt es ja vielleicht nicht mehr so darauf an, dass ich möglichst viel reinquetsche in dieses Leben und möglichst viel raushole für mich, aus der ständigen Angst heraus, irgendwas zu verpassen, weil meine Zeit ja so begrenzt ist. Dann könnte ich ja vielleicht mehr von meiner Zeit für andere abgeben, für ihre Sorgen und Nöte. Dann könnte ich mir ja in der Angst um meinen Arbeitsplatz von Jesus sagen lassen, sei guten Mutes. Der Wert deines Lebens hängt nicht von diesem Job ab. Die Spielregeln dieser Welt haben nicht das letzte Wort. Ja gut, das mag ja alles sein. Ne? Aber Vorsicht, denn hier und heute haben diese Regeln in meinem Leben eben sehr wohl das Wort. Und sie reden laut und vernehmlich auf mich ein. Sieh zu, dass du diesen Job behältst, damit du deine Familie ernähren kannst. Sieh zu, dass diese Ausstellung ein Erfolg wird und deine Kunst auch ernst zu nehmen ist. Ich lebe in dieser Welt und ich habe Angst. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, Vers 27. Ich muss euch sagen, in dieser Spannung hin und her gerissen zwischen Angst und Mut, Alltag und Verheißung, Verzagtheit und Frieden, Scheitern und Wiederaufstehen, in dieser Spannung finde ich mein Leben wieder. Darum möchte ich es auch gern immer wieder hören und mir immer neu vergegenwärtigen, dass eine oder einer zu mir sagt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir was denn? Er schenke dir Frieden. Mit diesem Segen im Rücken werde ich ein bisschen mutiger. Kann wieder aufbrechen. Überwinden kann ich diese Welt nicht. Ihr vielleicht. Es reicht, wenn Jesus Christus das tut. Aber die Regeln dieser Welt etwas besser durchschauen lernen, können wir schon. Durch sie hindurchsehen auf Christus, der uns aus der anderen Welt immer schon entgegenkommt. Wachsam werden für die Momente im Leben, in denen es mir plötzlich auffällt. Jesus macht nicht mehr mit. Darum sei guten Mutes. Du musst ja auch nicht mehr mitmachen. Sei guten Mutes und brich die Regeln. Haben Sie auch schon mal versucht, am Kölner Hauptbahnhof in letzter Minute einen Zug zu erwischen? Mit dem schweren Koffer in der Hand stürzen Sie dem Eingang Domseite entgegen. Die sperrige Schwingtür haut Sie fast aus den Latschen, doch dann sind Sie drin im Bahnhof und denken schon, Sie hätten es gerade noch soeben geschafft. Aber mitnichten, jetzt wird die Sache erst richtig spannend, denn Ihre Schuhe haben Ledersohlen und für die sind die Fliesen in der Kölner Bahnhofshalle so dermaßen glatt, dass Ihre Füße beim Laufen durchdrehen wie sommergreifende Glitschen im Schnee. Und bis Gleis 9 ist es noch weit. Sehr weit. Sie kennen das ja alle aus Ihren Albträumen, nicht wahr? Sie sind auf der Flucht. Sie müssen das rettende Haus erreichen. Ihr Atem geht stoßweise und die Wölfe und Löwen, die Regierungen und Finanzbanken sind Ihnen dicht auf den Fersen. Das Geheule und Zähnefletschen rückt immer näher. Sie geben alles, doch je schneller Sie rennen, desto langsamer kommen Sie vorwärts. Und mit jeder Faser Ihres nass geschwitzten Körpers spüren Sie, jetzt haben Sie nur noch eine einzige winzige Chance. Aufwachen. Und zwar möglichst schnell. Doch dieses Mal ist das Erwachen böse, denn Sie sind in der Kölner Bahnhofshalle. Die spiegelglatten Fliesen sind echt willkommen in der rutschigen Wirklichkeit. Und je mehr Sie sich anstrengen, desto weniger Boden machen Sie gut. Vielleicht tröstet es Sie ja in dieser misslichen Lage ein wenig, dass es nicht nur Ihnen so ergeht. Nein, die ganze Welt funktioniert inzwischen so. Je schneller wir fahren, desto eher stehen wir im Stau. Je mehr wir produzieren, desto weniger wissen wir, wohin mit allen Zeugen. Je rasanter die Renditen wachsen, desto weniger Arbeitskräfte werden gebraucht. Je länger wir arbeiten, desto weniger wissen wir, wofür eigentlich. Urlaub verbringen wir auf hektischen Flughäfen, in verspäteten Charterfliegern, freizeitanimierten Hotelbogen und an überfüllten Stränden. Familienleben ist bei uns ein Boxenstoppel. Wie im Formel-1-Rennen. Mann, Frau und Kind rauschen alle kurz heran, statt Reifenwechsel gibt es Tiefkühlpizza, knappe Zustandsberichte in Stichworten, dann rauschen alle wieder ab. Das Kind in den Ballettunterricht, die Frau in die Einkaufspassage und der Mann ins Fitnessstudio oder umgekehrt, meine Damen, oder umgekehrt. Ja, wer schneller lebt, ist eher fertig. Das ist unser Motto. Über den Tempeln der Neopostmoderne. Wir sind doch heutzutage alle so atemlos hektisch unterwegs, dass kein Mensch mehr danach fragt, wo wir eigentlich alle hinwollen. Wo wollen Sie denn eigentlich gerade hin? Natürlich, Sie sind ja gerade auf den glatten Fliesen unterwegs zu Gleis 9. Im Kölner Hauptbahnhof. Aber ich sage Ihnen was. Geben Sie es auf. Den Zug erwischen Sie sowieso nicht mehr. Denn die Rolltreppe zu Gleis 9 ist mit Sicherheit auch wieder kaputt. Also bleiben Sie da einfach mal stehen. Still und stumm. Und lassen Sie die anderen rennen. Alle in Eile. Alle mit vollen Terminkalendern in vollen Zügen unterwegs. Von irgendwo nach irgendwo. Alle. Bis auf einen. Denn nur Sie stehen da. Wie ein gelassener Fels in der Brandung, an dem dieses aufgewühlte Meer von Menschen vorbeiwogt. Und wenn man ans Meer kommt, meint der Dichter Erich Fried, wenn man ans Meer kommt, dann soll man zu schweigen beginnen. Bei den letzten Grashalmen soll man den Faden verlieren und den Salzschaum und das scharfe Zischen des Windes einatmen und ausatmen und wieder einatmen. Wenn man den Sand sägen hört und das Schlurfen der kleinen Steine in langen Wellen, soll man aufhören zu sollen und nichts mehr wollen wollen. Nur mehr. Nur mehr. Das Vertrauen auf Jesus Christus macht uns Mut zum Aufbruch, habe ich heute Morgen mehrfach behauptet. Mut zum Aufbruch. stützt sich vor allem und hauptsächlich auf die Angst. Mike Bertrand Russell in seiner Schrift, warum ich kein Christ bin. Welch eine Zumutung. Welch ein unverschämter Einwand. Wie kommt er denn auf sowas? Wie er auf sowas kommt? Warum es tatsächlich einen Glauben gibt, der uns Angst macht? Und wie wir dahin kommen, dass Jesus uns den Mut schenken kann, aus einem angstbestimmten Glauben aufzubrechen. Und wohin uns diese Reise führen könnte. Über all das möchte ich morgen mit euch nachdenken. Danke fürs Zuhören.